Im Frühjahr 2025 war ich in Neumarkt in der Oberpfalz unterwegs, um für die Bayern Tourismus Marketing GmbH eine Auftragsproduktion aufzunehmen. Unter anderem war ich bei der Neumarkter Lambsbräu, dieser Biobrauerei. Eigentlich hätte ich da nur 10 Minuten Interview gebraucht, aber irgendwie fand ich es interessant genug, einfach weiterzureden. Und darum hört ihr jetzt sozusagen das Rohmaterial meines Ausflugs in die Brauerei, in der ich mich mit Heinz Kühnlein getroffen hatte.
Gebietsverkaufsleiter bei der Neumarkter Lambsbräu. Also ich bin eigentlich klassischer Vertriebler. Also ich vertreibe niemanden, ich verkaufe Lambsbräu, Biere, Bio-Limonaden, also der Marke Nau, Bio-Kristall-Mineralwasser. Seit 30 Jahren, ich bin seit Januar 1995 hier in der Brauerei. Klassische kaufmännische Ausbildung gemacht. Mein Traum war immer eine Brauerei. Obwohl ich früher nie Bier getrunken habe, aber ich wollte immer in einer Brauerei, weil mich diese Traditionen einfach so, das habe ich so bewundert. Und war dann nach meiner Ausbildung zum Groß- und Einzel- und Industriekaufmann, war ich dann bei Coca-Cola, habe mir da meine ersten Sporen im Außendienst verdient und habe mich dann irgendwann bei Lambsbräu beworben. Und
warum? Kommst du aus Neumarkt?
In der Nähe, also gebürtig. Hört man vielleicht ein bisschen noch aus Franken. Also
ich höre das nicht, aber die anderen.
Also es gibt ja so kleine Hassliebe, also freundschaftlich zwischen den Oberpfälzern und den Franken. Und ich war wirklich Grenzbewohner in Franken. Also einen halben Kilometer weiter ist die Oberpfalz.
Brückenbauer.
Genau, einen halben Kilometer weiter hat die Oberpfalz begonnen. Und ich war aber privat schon immer mehr in der Oberpfalz tendiert und also fortgegangen in der Oberpfalz, einkaufen in der Oberpfalz, immer in der Oberpfalz. Ich war aber immer der Franke. Ne? Also, und das war damals auch bei meiner Einstellung, der Dr. Franz Ernstberger. Ich glaube, ich habe 4 Vorstellungsgespräche gehabt. Meine Frau hat damals gesagt, was will er denn schon wieder oder was will er denn noch? Ne? Und beim 4. Mal hat er dann gesagt, Herr Kühnlein, wir würden Sie echt gerne haben wollen, aber ne? Also, glauben Sie als Franke hier in der Oberpfalz, ne? Also, da sage ich, ja, ich war echt überrascht über diese Frage, weil ich halt wirklich auch privat sehr viel in der Oberpfalz war und also überhaupt kein Thema. Also ich glaube, ich komme da zurecht und dann sagt, also dann probieren wir es. Ne? Also und es ist anders. Ich war vorher in Nürnberg tätig. Ja. Der Franke nimmt dich wahnsinnig schnell auf. Ja. Also du kommst heute und der ist froh, dass du da bist und er nimmt dich auf ins Herz und liebt dich.
Der Oberpfälzer hasst dich, oder?
Der Franke vergisst dich auch ganz schnell. Wenn morgen einer kommt, dann liebt er den und du bist vergessen. Also wenn ich es jetzt als Verkäufer sage, okay, du kommst wo rein, der nimmt dein Produkt auf, morgen kommt ein anderer, der ist billiger wie du, nimmt er den auf, du bist weg. Ne? Also und der Oberpfälzer, der springt jetzt nicht gleich in die Luft, wenn du kommst. Der sagt, naja, ich habe es bisher ganz gut ohne dich geschafft, ich schaffe das auch weiter. Jetzt schauen wir erst einmal, ne, also ob du, wie lange du da bist und ob du nochmal kommst und warten wir erst einmal. Ne? Und da musst du dich verdienen. Also ganz viele tolle Menschen kennengelernt in der Oberpfalz und Oberpfälzer und gerade in der Gastronomie wird ja ein sehr ehrliches Wort gesprochen. Ne? Und ich hatte wirklich Gastronomen, die waren dann, also bei der ersten Vorstellung, die haben sich hingesetzt und haben gesagt, jetzt schickt er mir einen Franken. Ne, also, und die haben mich dann, die lieben mich heute, ne? Und ja, wir haben das beste Verhältnis. Und die wären stinksauer, wenn morgen wer anders kommen würde. Aber so, der Oberpfälzer ist so, er springt jetzt nicht gerade in die Luft, wenn er dich, wenn du jetzt neu kommst, er sagt, naja, jetzt warte mal erst einmal. Aber auf der anderen Seite, er braucht lange, bis er dich ins Herz nimmt. Aber wenn du im Herz bist, dann eigentlich für immer. Dann bist du aber auch voll dabei. In der Familie, überall und das ist so ein Unterschied zwischen Oberpfalz und Franken.
Remer, lass mal über Bier reden. Neumarkter Lambsbräu ist so, also ich kann mich tatsächlich noch fast an den Tag erinnern, an dem ein Freund von mir sagte, hey, das ist ein Bio-Bier, hast du das schon mal probiert? Ja. So, das war, dürfte so 2004 ungefähr gewesen sein und in Berlin. Was ist eigentlich ein Bio-Bier? Habt ihr nur ungespritzten Hopfen oder wie muss
auch,
ich
mich... Also ich bin seit 30 Jahren in der Brauerei und habe ja diese Umstellung von konventionell, also in Anführungszeichen ganz normales Bier.
Normalbier.
Die Umstellung mitgemacht auf Biobier. Also wie ich Januar 95 in die Brauerei gekommen bin, hat man bei weitem noch nicht so viele Biersorten wie heute. Da hat man 10, die Klassiker, Hell, Pilz, Dunkel, Weizen zum Beispiel. Und da war die letzte Sorte, die noch umgestellt werden musste, das Hauptbier, das helle Bier. heutige Urstoff. Es war das letzte Bier, das man umgestellt hat.
Und von dann, konventionell auf Bio.
Von konventionell auf Bio. Und wir haben ja, es war ja ein Prozess von 1984, das erste Bio-Bier auf den Markt gebracht, bis 1995, also mehr wie 10 Jahre, bis die Brauerei beim Bier 100% Bio war.
Warum hat das so lange gedauert?
Naja, klar, weil der Rohstoff einfach nicht da war. Also die Landwirtschaft musste ja mitwachsen. Also es gab ja, so wie wir als Brauer die Spinner waren, ne, Bio-Bier-Spinner, ja, gab es ja auch die Bio-Bauern, die Spinner.
Das waren die Spinner. Ne?
Ja, das waren ja auch die Spinner. Und es gab halt nur ein paar wenige Bio-Bauern. Und bei jedem Bier, das wir neu umgestellt haben, brauchen wir natürlich auch die Rohstoffe. Ob es jetzt Gerste, also das Malz ist, oder ob es der Hopfen ist, der musste mitwachsen. Und wir mussten dann halt wieder neue Landwirte überzeugen, Biogetreide anzubauen, damit wir dann für dieses Bier halt auch den Rohstoff haben.
Ja.
Und das war das eine. Und natürlich haben auch unsere Kunden, also die Gastronomen zum Beispiel, sehr sensibel reagiert. Jede Umstellung auf ein Biobier hat ja gleichzeitig eine Preiserhöhung mit sich gebracht. Und dann sitzt du 1995 an den Stammtischen und dann...
Ich bin Kölner. Ich weiß noch, was los war, wenn das Bier, das Kölsch 10 Pfennig teurer geworden wäre.
Also über solche Beträge haben wir damals gesprochen. 10 Pfennige, eine Preiserhöhung bei der halben Bier. Und da durftest du, also da hat es dann am Schluss, waren dann die am Stammtisch ganz schnell fertig, haben gesagt, nein, also bring uns lieber ein gescheites Bier. Also... Ja, und das waren so diese Diskussionen, ne?
Ja.
Was macht ein Bier zum Bio-Bier? Und dann sagst du halt, naja, das geht halt natürlich zuallererst einmal bei den Rohstoffen an, ne? Also das ist die Gerste, das Weizen, Hopfen, der natürlich Bio-Qualität ist. Das heißt, du hast zertifizierte Landwirte, Bioland, Naturland, Demeter, die dir die Rohstoffe liefern in Bioqualität, aber bei Lamsbräu geht es natürlich weit über das hinaus. Also die ganze Brauerei wird auf Schwachstellen untersucht und wird also wirklich alles nachhaltig. Bis heute, dass wir sagen, wir fahren alle PKWs in E-Mobilität, haben sogar schon LKWs im Test, die mit E-Mobilität fahren. Wir haben die ersten Gas-LKWs gehabt zum Testen. Natürlich funktioniert es, weil wir keine großen Strecken fahren.
Ah, okay.
Wir fahren ja nur in der Region hier und bringen keine großen Strecken zusammen. Ne? Naja. Und so war meine erste Einstellung. Ne? Also ich bin Januar 95 gekommen, musste den Gastronomen und deren Gästen erzählen, dass sie jetzt ihr Lieblingsbier dann ab
vom
morgen
Franken verkauft wird.
Genau, das zumal vom Franken verkauft wird und dann ab morgen in Bio-Qualität kriegen. Und ja, das waren so meine ersten Tätigkeiten hier in der Brauerei. Und heute ist es so, dass ich hier in der Region halt alles mache ums Thema Bier. Also natürlich, Gastronomie hat nicht mehr so den Schwerpunkt, wie es früher mal war, weil halt viele Gastronomenleiter einfach altersbedingt zugemacht haben, Generationswechsel da war, klassische Wirtshaussterben. Aber hat sich halt mein Tätigkeitsfeld ein bisschen verändert. Ja. Also was wir heute machen, wir beliefern sehr stark Veranstaltungen, machen eigene Veranstaltungen, große Brauereifeste.
In der Region oder auch bundesweit?
Nee. Also Veranstaltungen kannst du, wenn du es ordentlich machen willst, nur in der Region machen. Mhm. Also wir sind halt hier wir bieten hier einen Full-Service an. Ne? Also wir haben einen eigenen technischen Kundendienst, der die Tanks anschließt, der die Technik aufbaut, Ausschankwägen, wir liefern die Garnituren, wir liefern den Bierkrug, wir liefern die ganze Schanktechnik bis hin zur Dekoration des Festzeltes mit Fahnen und also wir haben alles. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende ein großes Feuerwehrfest hier in der Gegend. Da liefern wir das ganze Interieur, was halt so eine Festzeit braucht, damit man Bier verkaufen kann. Ne? Und ja, aber wir liefern auch kleine Feste bis hin zum Obst- und Gartenbauverein, Festen, Durchlaufkühler, Kohlensäure dazu, 3 Fässer Bier oder halt dann auch eigene Veranstaltungen. Ne? Wir haben zum Beispiel mal ein großes Brauereifest, 2. Wochenende im Oktober, unser Erntedankfest mit 3 Tagen bis hin zum Sonntag mit Tag der offenen Tür, wo wir hier, ich schätze mal, zwischen 5.000 und 7.000 Menschen auf dem Hof vom Bierzelt klassisch bayerische Blasmusik haben.
Und die kriegen ein Freibier?
Kein Freibier.
Okay.
Also, aber wir bieten so viel Attraktionen, dass die Leute gerne da sind.
Ja.
Also und echt Spaß haben und du siehst hier so viele glückliche Menschen. Klar, es gibt Bier, ne? Und es ist mittlerweile auch so, dass viele Familien kommen. Wir bieten viel für Kinder an unserem Brauereifest. Und wenn die Kleinen versorgt sind, ist der Vati auch happy, wenn er in Ruhe sein Bier trinken kann. Ne?
Jetzt gibt es euch ja nicht erst seit 1985 oder sowas, sondern ihr seid ja, das ist ja, wie alt ist die Brauerei? 14, 16 Generationen?
1628 war die erste urkundliche Erwähnung. Wir sind immer noch im Familienbesitz der Familie Ernstberger. In sechster Generation.
Sechste.
Der Johannes Ernstberger, unser jetziger Inhaber und Geschäftsführer, ist seit 6, 7 Jahren in der Brauerei und ja, klassischer Familienbetrieb.
Was ist passiert, dass in den 1980er Jahren nach Jahrhunderten der Chef gesagt hat, so, jetzt machen wir es anders?
Ja. Damals war es so, dass da gab es dieses Brauereisterben. Ich weiß nicht, ob du da, so wie es das Gastronomiesterben heute gibt, so gab es damals das Brauereisterben. Das heißt, die Großen haben die Kleinen gefressen, die Schnellen, die Langsamen. Viele Brauereien hatten einen Investitionsstau, haben den nicht mehr bewältigen können, mussten schließen oder haben an die Großen verkauft. Da gab es dann Fusionen von den Großen.
Es war, darum ist heute alles Anhäuser.
Genau. Ne? Heute gibt es große Konzerne, in auch deutsche Braukonzerne, das sind 40, 50 Brauereien unter einem Dach. Und wenn du als junger Brauereibesitzer, sage ich jetzt einmal, war er ja damals noch nicht, aber so die nächste Generation in die Brauerei kommt nach dem Studium, hast du als Familienbetrieb wahnsinnige Verantwortung. Und er hat immer gesagt, okay, wie schaffe ich es, diese Brauerei in die nächste Generation zu geben? Und da war für ihn immer klar, okay, ich muss besseres Bier brauen wie alle anderen. Und damals war es so, dass die Biere immer einheitlicher wurden, immer billiger wurden. Mhm. Also das war auch die Phase, wo die größte Brauerei, die größte deutsche Brauerei Billigbier war, mit, keine Ahnung, 6,5 Millionen Hektoliter für, keine Ahnung, heute 5,99 Euro und
den Kasten wohl.
Die Kiste, genau. Das war die Zeit, wo auch diese sogenannten Premium-Biere, Warsteiner, Grombach, wie sie alle heißen, König Pilsner und sonstiges, Radeberger, also den ganzen Markt bestimmt haben. Und das war dann die Phase, wo er sagt, okay, davon will ich mich absetzen. Und viele Brauereien haben da halt das Marketing für sich entdeckt und haben gesagt, ich bin jetzt Premium, habe da eine goldene Schleife dran und ein tolles Etikett. Und er hat immer gesagt, nee, also das können wir nicht leisten, das ist zu teuer, dieses Marketing. Ich will einfach nur besseres Bier brauen. Und da ist er halt dann immer dahin gekommen, dass er sagt, okay, wie schaffe ich das? Es war dann damals auch eine Zeit, wo die Rohstoffe auch vereinheitlicht wurden. Es gab große Melzereien, die halt für alle Brauereien das Malz geliefert haben. Es gab große Hopfenverarbeiter, die an alle Brauereien den gleichen Hopfen geliefert haben und das vorgefertigt in Konzentraten oder in Form von Pellets vorbereitet für die Brauereien. Die mussten nicht mehr gekühlt werden, konnten an Wochenbedarf bestellen. Wir haben immer noch von zwei unseren Hopfenbauern den Hopfen für einen ganzen Jahresvorrat bei 0 Grad gekühlt gehabt. Ne? Und das war so die Zeit, wo man halt dann auch versucht hat, Kosten zu sparen und solche Dinge. Und da ist es natürlich verlockend, dass man dann einfach hergeht und sagt, okay, ich kaufe auch von Weiermann mein Malz oder von Hopfen und Bart mein Hopfen. Und da hat er mir gesagt, nein, ich will hier in der Region bleiben. Ich will die Wertschöpfung in der Region halten. Ich will, und damals, also wie gesagt, es gab noch keinen großflächigen ökologischen Landbau. Ja. Das waren die Spinner, das waren die Hippies, ne, die irgendwo hinterm Hof irgendwelche gelbe Rüben gezüchtet haben.
Die haben mit Sicherheit nicht so viel Hopfen gemacht, dass du davon hier...
Genau. Und da hat er dann begonnen, 1980 irgendwo sowas, die ersten Visionen niederzuschreiben für eine ökologische Brauerei.
Was clever
ist,
weil
die ganze Branche hat gelacht.
Du kannst dir 100-mal sagen, ich mache besseres Bier. Ja. Woran erkenne ich besseres Bier? Klar, am Geschmack, aber dazu muss ich es auch erstmal trinken.
Ja,
von daher ist das marketingtechnisch, ist das mit dem Bio natürlich ein genialer Schachzug.
An Marketing hat damals nie jemand gedacht.
vielleicht unterschwellig, weil er ja gesagt hat, ich will besseres Bier machen, um mich abzusetzen.
Ja,
also
klar.
Und wie sagst du jemandem, mein Bier ist besser? Du schreibst Bio drauf. Obwohl ging damals nicht. Stimmt, also heute funktioniert das.
Das ging damals nicht auf. Ne? Also wenn du damals gesagt hast, wir machen ein Bio-Bier, die haben ja alle die Gesichtsfarbe verloren, die sind ja alle bleich angelaufen und gesagt, um Gottes Willen.
Stimmt,
ne?
Also aus heutiger Perspektive.
Gib mir lieber was Anständiges. Ne? Also da waren Bio-Biere, die Distelbiere und die Unkrautbiere, weil bei den Biobauern auf dem Feld ja die Disteln gewachsen sind. Ne? Und also man war dann ganz festen Überzeugung, das sind Biere, die kann man nicht trinken und das ist was, das braucht man nicht. Und also am Anfang wurde er ausgelacht und am Schluss dann beschimpft und die gleichen stehen heute neben ihm und klopfen dann auf die Schulter und sagen, wir haben immer gewusst, dass du deinen Weg machst und gehst. Und man muss aber, es war ein wahnsinnig steiniger Weg. Also ich kann es ja auch erst ab 1995 beurteilen. Und wenn ich an die Gespräche mich zurückerinnere, an den Stammtischen bei den Wirten und immer jede Veränderung in Bio auch gleichzeitig eine Preiserhöhung war und da kamen Diskussionen, die waren wahnsinnig. Und
passiert das heute noch?
Immer weniger. Aber ja, es passiert noch, dass dich Menschen fragen, was macht Bier zu einem Bio-Bier?
Ja gut, das ist ja die naheliegende Frage.
Ja,
aber klar, die Bio-Rohstoffe.
Damals war die größte Argumentation der Gegner, der Bio-Bier-Gegner, war dann immer noch, für was braucht man ein Bio-Bier, wenn ich doch ein Reinheitsgebot habe? Ja, also Bier ist ja sowieso schon das Reinste, das es gibt auf der Welt. Und habe ich immer argumentiert, dass ich sage, letztendlich ist Bio-Bier genau das, was du dir unter dem Reinheitsgebot vorstellst.
Genau, weil also wir können dann ja auch nochmal darüber reden, wie man Bier wirklich herstellt.
Genau. Also
da kommt ja schon genug Zeug noch rein.
Das ist ja sehr dehnbar.
Ja,
ne?
Letztendlich
ist das Reinheitsgebot, das war eigentlich die Erfindung des Marketings. Ne? Also, na falsch. Also das Reinheitsgebot hat mit Sicherheit seine feste Begründung und macht seinen Sinn.
Das war eine Zeit, aber, da hast du von Bier Halluzinationen bekommen.
Genau,
natürlich
genau.
Willst du da ein Reinheitsgebot machen im 16.
Aber irgendwann hat man, es war ja immer sehr ungeliebt und irgendwann hat man in Deutschland gesagt, das war wahrscheinlich auch so um 1950 oder so nach dem Krieg, wo man dann gesagt hat, jetzt müssen wir uns mit diesem Reinheitsgebot irgendwo abkämpfen und rumärgern, dann nutzen wir es doch und sagen den Leuten, wir haben ein Reinheitsgebot und wir haben alles toll. Das war auch gleichzeitig die Zeit, wo man begonnen hat, Rohstoffe zu industrialisieren und vorzubereiten für die Brauereien. Dann hat man ihnen gesagt, naja, wir sagen aber, wie toll wir das alles machen. Ne? Und letztendlich war das Reinheitsgebot ja nichts anderes wie eine Zutatenverordnung. 1516 war die Welt ja eine ganz andere beim Bier. Ne? Man hat ja mit Kräutern, mit Pilzen, mit Pflanzen, mit allem Bier gebraut, was es nur irgendwo da war. Und die Leute sind ja reihenweise durchgeknallt, gestorben, verrückt geworden, weil da irgendwelche giftigen Pilze drin waren. Ne? Und dann hat man gesagt, okay, Schluss aus. Also wir reglementieren jetzt, mit was macht man Bier? Und da muss man sagen, ist man nicht hergegangen und hat gesagt, es wäre sehr romantisch, wenn es so wäre, ne? Dass man gesagt hätte, was ist der beste Rohstoff für bestes Bier? Aber dem war leider nicht so. Da muss ich jetzt den ganzen Bierfreunden da echt einmal so diese Harmonie wegnehmen. Also man hat gefragt, okay, was ist in Hülle und Fülle da? Und was brauche ich für nichts anderes? Also so war die Romantik.
Ja.
Also was ist in Hülle und Fülle da und was brauche ich für nichts anderes? Man wollte den Bäckern nichts wegnehmen. Also hat man gesagt, okay, hat man Gerste. Also Weizen war ja damals auch noch nicht. Man hat Gerste und man hat einen Hopfen. Mit Gerste braut man Bier. Das war erlaubt. Hopfen hat man nicht verwendet, weil der das Bier so schmackhaft macht, sondern weil man wusste, das stabilisiert. Also ist antibiotisch, wie du sagst, das stabilisiert ein Bier, macht es haltbar. 1516 wusste man noch nicht, dass man die Hefe braucht. Da hat man immer nur von dem weißen Zeug gesprochen, das da in dem Bier rumschwimmt. Und das hat man dann erst gemerkt, wie man dann die Brauereien begonnen hat zu kacheln und zu fließen und sauber rein zu arbeiten, dann wusste man, das weiße Zeug da drin, das ist wichtig und hat dann begonnen, Hefen zu züchten.
Ja. Ne?
Also, und so war, ist das Reinheitsgebot entstanden und ja, also vollkommen unromantisch eigentlich.
Ist denn, du sagtest eben, Bio-Bier ist eigentlich das Reinheitsgebot erfüllt, aber ihr habt im Produktionsprozess, habt ihr auch irgendwelche Hilfsstoffe und sowas, oder? Oder macht ihr wirklich?
Welche Stoffe?
Ich weiß tatsächlich nicht, wie das heißt, was die Großbrauereien.
Nee, um Gottes Willen. Also es gibt natürlich Hilfsmittel, die verwendet werden können. Also es gibt PVPP. Das ist Kunststoff, weißes Pulver. Das kann man verwenden, um Bier schön zu machen. Bier hat ganz blöde Eigenschaften. Das ist, dass es bei Kälte trüb wird zum Beispiel. Oder wenn du mal ein Bier in der Garage stehen hast bei minus 5 Grad, dann ist es halt trüb. Und viele Konzernbrauereien verschiffen halt ihr Bier in die ganze Welt und da wird es halt einmal heiß im Container, einmal kalt im Container. Wenn es dann trüb ankommt, dann ist es halt nicht ideal und da gibt es dann Hilfsstoffe, um Bier lang, klar und optisch schön halten zu können. Es gibt Hilfsstoffe, um Aktivkohle, um zum Beispiel eine immer schöne Schaumqualität zu gewährleisten. Das ist bei uns natürlich nicht erlaubt.
Ihr seid 100% Bio?
100% Bio.
Eure Fahrzeugflotte ist elektrifiziert. Was ist der nächste Schritt? Wo könnt ihr noch an der Nachhaltigkeit drehen? Energieverbrauch der Brauerei ja wahrscheinlich nicht, oder?
Doch, natürlich auch Energieverbrauch in der Brauerei. Das ist natürlich sehr, sehr herausfordernd. Ja. Aber wir haben jetzt praktisch die Melzerei Photovoltaik komplett auf dem Dach und wir haben auch unser Außenlager, unser Logistiklager am Blumenhof, nennt sich das bei uns hier in Neumarkt. Das ist kleiner Ortsteil, da haben wir ein Außenlager komplett mit Photovoltaik versorgt und wir kriegen jetzt auch eine neue Energiezentrale für die Brauerei. Ein neues Sudhaus wird irgendwann angedacht oder eine Optimierung des Sudhauses und da versucht man natürlich überall auch Energiesparmaßnahmen umzusetzen.
Ihr seid die erste Biobrauerei der Welt, heißt es.
Würde ich jetzt so unterschreiben, ja.
Wie viele gibt's überhaupt? Wenn ich ehrlich bin, kenne ich genau euch.
Okay.
Also das heißt, ihr habt gutes Marketing gemacht wahrscheinlich. Ne? Aber
naja, das ist natürlich, wir waren die Ersten.
Ja.
Wir sind natürlich von Anfang an in aller Munde gewesen. Ja. Es ist, wenn es Bio-Bier war, drüber gesprochen worden und dann war Lamsbräu immer dabei. Es ist halt, wenn du der Erste bist. Wir sind aber mittlerweile auch die Größten, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, aber wir sind ja total in der Nische. Ne? Also wir Umsatz, Brauereien müssten wir ja in Hektoliter und da sind wir Umsatz die Stärksten, zumindest in Deutschland. Es gibt, ich müsste es echt schätzen, also ich glaube, wie ich so 95 angefangen habe in der Brauerei, gab es so 3 bis 5 Brauereien in Deutschland, die Bio waren. Das waren wir, dann kam noch der Riedenburger, der Bio war, dann gab es einen Pinkus Müller, das waren so die bedeutendsten.
Ja.
Das waren auch die drei, die 100% Bio waren. Und dann kamen, dann diese findigen Marketingleute, wo du gerade gesagt hast, die dann gesagt haben, Mensch, du, da ist ein Markt da.
Ne?
Auf einmal spricht man über Lamsbräu und du kriegst Lamsbräu in Berlin. Wir sind damals total überschätzt worden, was wir machen. Ne? Also man hat uns überall gesehen, aber da musst du ja sagen, Im Bioladen in Berlin, da hat man dann flaschenweise das Bier gekauft. Wir mussten den Leuten erst dann lernen, dass man Bier in der Kiste kauft. Darum haben wir dann die 10er-Kiste gemacht. Und wir wurden total überschätzt, was den Umsatz anbelangt. Und das war ein sehr zäher Weg. Aber irgendwann war dann Bio auch wirklich Trend. Und das hat uns dann natürlich geholfen. Ne? Muss man sagen, ganz klar.
Könnt ihr noch wachsen?
Unser Wachstum ist natürlich begrenzt.
Ja.
Also wir haben hier in der Brauerei schon unsere Hausaufgaben gemacht und haben erweitert, Kapazitäten erweitert, aber es ist nicht unendlich. Und du wirst auch zukünftig mit Bio-Bier in einer Nische sein. Also es hat dann viele Brauereien haben dann gesagt, Mensch, da ist scheinbar ein Markt da und wir machen auch ein Bio-Bier. Aber die haben vergessen, dass du, also der bioaffine Käufer, der in den Bioladen geht, das ist der, der sich informiert, das ist der, der mehr wissen will, der nicht alles glaubt. Also, und da hilft jetzt natürlich Internet und was alles und auch diese neuen Medien, das hilft da wahnsinnig, weil der Verbraucher dann einfach mal Google fragt, Neumarkt der Lamsbräu, was ist das? Ne? Und dann kommt man ganz schnell dahinter, dass das, was wir machen, also nicht nur einfach ein Marketinginstrument ist, sondern tiefste Überzeugung der Unternehmerfamilie und aller Mitarbeiter, die hier in der Brauerei arbeiten. Und dass das ein sehr, sehr steiniger Weg war, dieses Bio-Bier. Und dass, wenn Brauereien heute sagen, ich mache auch ein Bio-Bier zu meinen 10 anderen, dass das nicht funktioniert. Also
es ist unglaubwürdig.
Vor allem, also ich als Verkäufer, 30 Jahre dabei, überleg mir, habe ja eine Argumentation für mein Bier. Und dann denke ich mir immer, was macht jetzt ein Vertriebler einer Brauerei, der 10 Standardbiere hat und ein Bio-Bier? Wie erklärt der das? Also ich könnte es nicht. Also ich, aber gibt vielleicht Menschen, die.
Muss ja auch nicht.
Aber wenn man viele Brauereien sieht, es gibt auch viele tolle Brauereien, die, also weiß ich nicht, ob ich den Namen nennen soll, aber es gibt zum Beispiel Meisel in Bayreuth. Für mich eine mega tolle Brauerei. Die haben auch vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren ein Bio-Weißbier rausgebracht. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, es gibt es nicht mehr. Also ich habe es nie mehr gesehen. Und das hat nicht funktioniert. Und klar, wie wollen die das argumentieren? Nur mit den Rohstoffen. Das sagen viele, naja, das ist aber jetzt unspannend. Bei uns gibt es viel mehr Bio als nur der Rohstoff.
Ja.
Es ist die ganze Philosophie, die dahinter steht.
Aber ist das die Philosophie dahinter, ist das ein hinreichendes Verkaufsargument? Ja, offensichtlich ist es das, aber ja. Weil es ist teuer, ihr seid ja dadurch ein bisschen teurer.
Ja, ne? Klar.
Was, du kommst irgendwo hin, die haben dein Bier noch nicht gelistet, irgendwie, ja. Was erzählst du denen? So, stellt euch mit auf die richtige Seite.
Also, es ist natürlich schon so, wenn du sagst, wo verkaufst du? Also, die Gastronomie hat ja mittlerweile ein Problem, die wollen ja zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal so diese verschiedenen Verkaufsgebiete,
Endpunkte
mir mal anschaue, gibt es jetzt zum Beispiel, du hast Gastronomie, du hast den Naturkosthandel und du hast den Getränkefachgroßhandel zum Beispiel. Der Getränkefachgroßhandel ist in großer Not, weil der Lebensmitteleinzelhandel ihnen die Butter vom Brot nimmt.
Ja.
Also der Lebensmitteleinzelhandel, ob, keine Ahnung, die ganzen
Supermärkte,
die es da gibt, hatten früher nur diese sogenannten Premium-Biere.
Ja.
Die gehen jetzt runter und sagen, wir wollen auch regionale Biere haben, wir wollen Münchner Biere haben, wir wollen da auch ein großes Portfolio anbieten. Jetzt hat der Getränkefachhändler ein Problem. Jetzt sagt er, muss ich weiter in die Nische gehen? Und der Berliner Getränkefachmarkt sagt jetzt, okay, ich mache hier Inseln mit bayerischen Bieren, ich mache hier Inseln mit Bio-Bieren. Er spezialisiert sich.
Stimmt, wenn ich mir überlege, wie Getränke Hoffmann vor 20 Jahren aussah und wie das heute aussieht, ja, das ist was völlig anderer Laden.
Ja, ganz andere Welt. Ja. Die müssen sich spezialisieren und müssen dem Kunden ein Einkaufserlebnis bieten und können das ja eigentlich nur über Sortiment machen. Du kriegst jetzt in Berlin, bei jedem Getränke Hoffmann kriegst du Lamsbräu. Ja. Wenn du dir die Gastronomie anschaust, der Gast, der in die Gastronomie geht und sagt, du, das Hasseröder, das der da am Hahn hat, habe ich gestern beim Netto im Flyer gesehen für 7,99 € und der verkauft mir die Flasche jetzt für 4,50 €. Da stimmt was nicht.
Ne?
Also da denkt der Kunde ja,
wenn
ich das schon für 7,99 € im Supermarkt kriege, dann kriegt der das doch noch viel billiger. Ne? Und mir verkauft er da die Flasche für 4,50 € oder 4 €. Ne? Also hat der Gastronom auch eine gewisse Not, dass er sagt, okay, ich muss meinem Kunden ja auch ein Erlebnis bieten. Also die Leute gehen ja heute nicht mehr in die Gastronomie, um sich zu ernähren. Also meine Mutter erzählt mir immer noch, wie sie mit dem Milchkännchen zum Wirt gehen musste und da ein Liter Bier holen für den Opa.
Ja.
Also da hat man, um sich zu ernähren, hat man Bier aus der Gastronomie geholt. Die Zeit ist vorbei. Man geht heute in die Gastronomie, um ein Erlebnis zu haben. Und da will ich Dinge neu entdecken und will vielleicht nicht das haben, das ich selber im Keller habe, also das Hasseröder für 7,99 €, sondern ich will Erlebnis haben. Ich will Erlebnis haben bei dem, was ich esse und was ich trinke, und es kostet ja auch was. Und da will ich dann schon mal was anderes haben.
Und das funktioniert, dass du dem Gastronomen sagst, ich habe hier was anderes für dich?
Ja klar, die Gastronomen suchen ja auch so ein wenig so das Besondere, das sie ihren Gästen geben können, anbieten können.
Das heißt, Lamsbräu gibt es auch vom Fass?
Natürlich.
Natürlich.
Also ja, Lamsbräu ist eine ganz klassisch gewachsene Brauerei aus der Region.
Aha.
Also hat sich natürlich, die Umsatzanteile haben sich verschoben, ganz klar. Früher hatten wir 60-70% Anteile, die wir in die Gastronomie verkauft haben und bisschen was in den Handel. Damals war noch ein ganz starker Markt, waren die Betriebe, also Automatenkunden. Ja,
früher gab es ein Bier im Automaten, da gab es ein Cola, eine Limo, ein Bier.
Genau, oder es gab Betriebskantinen.
Ja, ja.
Das war ein Hauptabsatzmarkt damals, der ist heute komplett weggestorben. Ja. Also ich habe noch ein paar kleine Handwerksbetriebe, wo ich einen Automaten stehen habe, und da ist aber kaum mehr Bier drin. Ne? Also es ist ein Markt, der komplett weggebrochen ist, der Betriebsmarkt. Ne? Aber früher war halt der größte Umsatz, ging in die Gastronomie. Und das hat sich mittlerweile komplett gewandelt. Also wir sind immer noch sehr stark in der heimischen Gastronomie hier in Neumarkt und Umgebung, wo wir auch direkt beliefern. Du wirst uns auch in der guten Gastronomie in Berlin, in Hamburg, in Garmisch, in München finden. Aber da weniger so als so diese Hauptmarke, sondern immer so wegen so diese Spezialität nebenbei.
Und dann auch im Fass? Also liefert ihr Fässer oder Keks bis
wir liefern auch Fässer und Keks weiter weg, aber das ist jetzt gar nicht unser Ansinnen. Oh. Also, weil du da auch die Qualität des Fassbiers gar nicht mehr so in eigener Hand hast. Da sagen wir schon gern Flaschenbier.
Es gibt den Satz, auch Dosen sind nur kleine Fässer. Macht ihr auch Dosen?
Nee, also Dosenbier könntest du niemandem verkaufen, dass du als Biobrauerei Dosenbier verkaufst. Es gibt natürlich auch Argumente für Dose, für Nachhaltigkeit, aber nee, also es passt überhaupt nicht in unsere Philosophie.
Nachhaltige Getränkedose, das wäre noch ein...
Genau, also in Einweg oder in Dosen unser Bier zu verkaufen.
Wie viel? Du hast eben gesagt, ihr musstet dann auch die Hopfenbauern davon überzeugen, jetzt mal Bio zu machen. Ja. Wie viele Lieferanten habt ihr überhaupt? Gibt es irgendwie so einen zentralen Bio-Hopfenmarkt mittlerweile? Oder
ist bei uns ist es so, wir haben einen Erzeugerverbund, der nennt sich EZÖB, E-Z-Ö-B. Erzeuger ökologischer Braurohstoffe. Also es ist ein Erzeugerverbund. Da sind ungefähr 180 Landwirte drin, die mit uns Verträge haben. Früher war es so, da hatten wir mit jedem einzelnen Landwirt noch einen Vertrag, kennen auch jeden. Dann hat man die irgendwann in diesen Erzeugerverbund gebündelt. Da sind ca. 180 Landwirte drin, davon zwei Hopfenbauern. Die Hopfenbauern sind in der Nähe von Eckental. Bei Heroldsberg ist es, also ca. 40 Kilometer von hier. Unsere Gerstenbauern sind, also größtenteils auch alle, mittlerweile eine Region kann man nicht mehr sagen. Also es geht bis Regensburg, teilweise bis Ansbach ins Fränkische, weil es so viele Biobauern hier halt gar nicht gibt. Ne? Aber also wir kennen jeden unserer Bauern persönlich selbst und haben auch Kontakt mit ihm und pflegen diesen Kontakt auch.
Das ist ein ziemlich romantischer Job auch, den du hast, oder? Auf eine Art. Also, weil du bist in der Region unterwegs. Das ist irgendwie alles, du machst wenig falsch. Außer vielleicht Alkohol zu verkaufen. Da könnten wir jetzt nochmal drüber reden. Aber selbst das macht ihr ja gar nicht mehr in dem Maße. Lass mal, wir sitzen hier in so einem Verkostungsraum. Das heißt, ihr macht hier auch Führungen, Verkostungen und sowas.
Genau. Wir bieten Brauereibesichtigungen an für Gruppen. Also man kann sich anmelden, man sagt, du, 10 Personen, Schulen, Universitäten, Betriebe, Gastronomen mit Stammtischen, alles dabei, Kegelclubs. Also,
gibt es auch so offen, dass ich einfach reinrennen kann?
Ja, also haben wir auch, das ist immer jeden ersten Samstag im Monat.
Okay.
Ab 10 Uhr, es nennt sich offene Führung, da kommt man einfach her, zahlt seinen Unkostenbeitrag und darf dann mitgehen, ist eine Führung, also es wird alles gezeigt, dann hat am Schluss eine kurze Verköstigung dabei.
Jetzt sitzen wir hier, wo verköstigt wird, aber wir können schlecht verköstigen, weil es ist Mittag, wir müssen alle noch arbeiten, ich muss sogar noch Auto fahren. Was mich am meisten beeindruckt hat, als wir eben im Lager waren, ist, wie viele Sorten ihr habt, weil wenn ich natürlich bei mir im Bioladen stehe, in Berlin, dann sehe ich 2 oder 3. Mhm. Wie viele Sorten sind es?
Also ganz grob gesagt, irgendwo um die 21, 22 Biersorten. Also es gibt natürlich auch Sorten, die es jahreszeitbedingt gibt. Also im Winter ein Winterfestbier, im Sommer ein Sommerfestbier. Aber so gut 21 Sorten Bier haben wir immer da.
Jetzt würden wir die natürlich gerne verkosten. Können wir nicht? Erzähl mir mal was über diese Biere. Also wie würdest du eine Verkostung machen, ohne dass das Bier am Tisch steht jetzt?
Okay. Bei uns ist es natürlich so, dass wir sehr viele alkoholfreie Biere haben. Also da sind wir ganz, ganz anders wie die meisten anderen Brauereien, die es gibt. Also es ist tatsächlich so, dass mehr wie jede zweite Flasche, die die Brauerei verlässt, ist alkoholfrei. Also wir haben einen Umsatzanteil von über 50% an alkoholfreien Bieren. Ganz witzige Geschichte. Unser Dr. Franz Ernstberger, der damalige Eigentümer der Brauerei, kam vor, keine Ahnung, 25 Jahren. Und es waren immer also nach seinen Urlauben. Wenn er gekommen ist, dann wusste man immer, da hat er immer komische Ideen. Ne? Und es war wieder mal so ein Tag nach dem Urlaub. Und wir machen jetzt ein alkoholfreies Bier. Also wir hatten damals Handelsware, das war die Brauerei Gerstl, die hatten wir für die Gastronomie und ich glaube, wir haben, keine Ahnung, im Vierteljahr 5 Kisten alkoholfreies Bier gebraucht und wir waren damals, ich sage mal 3, maximal 4 Außendienstler da in einer Verkaufsbesprechung, Dr. Franz Ernstberger kommt, mit der Idee von alkoholfreiem Bier. Keiner hat es verstanden. Jeder hat gesagt, um Gottes Willen, wie kriegen wir die Kuh vom Eis?
Wir haben sie nicht also im Sinne von, wie reden wir ihm das wieder
ja,
aus?
Ja, genau. Okay. Also wir haben es nicht vom Eis gekriegt. Und dann der zweite Satz war, und wir machen es ganz anders wie alle anderen Brauereien, das alkoholfreie Bier. Wir haben mir gedacht, naja, das war sowieso klar, dass wir wieder alles anders machen müssen. Jeder hat gedacht, braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht alkoholfreies Bier. Also wir haben es gemacht. Und haben heute, ich glaube, 10, 11, 12 Sorten alkoholfreies Bier und alkoholfreie Biermischgetränke. Also wir haben ein helles alkoholfreies, ein dunkles alkoholfreies, ein helles alkoholfreies Weizen, ein dunkles alkoholfreies Weizen, ein glutenfreies alkoholfreies, alkoholfreie Radler und alkoholfreies Weizen mit Grapefruit und was weiß ich was alles. Und so stark, laufen heute so stark, dass ja, wir einen Umsatzanteil von über 50% haben. Ist vollkommen untypisch für eine Brauerei.
Was macht ihr denn anders als die anderen Brauereien?
Also es gibt zwei Möglichkeiten, alkoholfreies Bier herzustellen. Also es gibt Alkoholentzug. Also das heißt, ich braue ein ganz normales Bier und entziehe danach dem Bier den Alkohol. Durch Vakuumverdampfung zum Beispiel. Es ist ziemlich radikaler Eingriff in dieses Produkt Bier. Wir machen, also die zweite Möglichkeit ist, dass man gestoppte Gärung macht. Also das heißt, bevor dieser Alkohol entsteht, stoppe ich die Gärung. Hat den Vorteil, dass diese Biere ihre volle Kraft haben. Vitaminreich, isotonisch. Und jeder, der, also wir haben auch nie den Biertrinker angesprochen im Verkauf. Wir haben eigentlich immer mehr so diesen Gesundheitsbewussten angesprochen. Wir haben die Sportler angesprochen, aber nicht nur die Sportler. Es gibt viele Brauereien, die haben nur die Sportler, nur die Marathonläufer angesprochen. Wir haben einfach den Gesundheitsbewussten, auch den, der ja den Genussmenschen angesprochen. Und scheinbar kommt's an. Also wie es schmeckt. Man muss natürlich sagen, bei den gestoppten Gärungen sind natürlich Biere, die so diese Malzsüße haben, wenn der Sommelier würde zu sagen, das riecht ein bisschen wie gekochtes Gemüse, ein wie Sellerie, Karottik. Das schreckt den ab, der sagt, naja, ich stehe jetzt da an der Hotelbar und will auch so tun, als wenn ich dazugehöre und trinke ein alkoholfreies Bier. Den schreckt das ab, der sagt, boah, ist ja viel zu süß, ne? Aber der sagt, ich will mir was Gutes tun, ich will so diese Kraft dieses Bieres haben, die lieben diese gestoppten Gärungen.
Es gibt zwei Arten von alkoholfreien Bieren in meinem Leben. Das eine ist halt ein alkoholfreies Bier und das andere ist ein alkoholfreies Bier, nachdem ich mich fühle, als wäre ich beim Griechen essen gewesen. Mhm. Ist das Zeichen für gestoppte Gärung? Dass es einfach so ein Sättigungsgefühl mitbringt?
Das, wenn du das so siehst, dann ja, ist das so. Ja.
Also ich habe das total oft, also es gibt manche alkoholfreie Biere, danach denke ich hätte einen Schnitzel gegessen.
Okay. Also weiß jetzt nicht, ob das dann so positiv ist. Ne?
Aber ich finde, also ja, das ist gesünder als einen Schnitzel gegessen zu haben. So, über 50% alkoholfrei. Mhm. Aber auch die normalen Biere, ich fand das auch beeindruckend. Also ich kenne halt Lambsbräu Pilz, Lambsbräu alkoholfrei, immer in den 0,3er Flaschen. Punkt. Und dann stehe ich da bei euch und es gibt ein Zwickel, es gibt ein helles, es gibt noch ein helles. Warum verkauft ihr mir die nicht?
Du kannst sie haben. Also
auch bei mir in Berlin, auch im Getränkeladen in Berlin?
In der Regel ja. Okay. Also die Naturkostläden sind mittlerweile sehr, sehr gut sortiert.
Ja.
Du hast natürlich mittlerweile ein echtes Platzproblem. Ne? Also wenn du an einen Händler kommst und sagst, du, ich habe hier 21 Sorten, dann sagt er, vergiss es. Also wir starten mal mit 2. Und so ist der Weg. Ne? Und dann kommt er nach einem Vierteljahr und sagt, du, bin ganz überrascht, euer Bier läuft ganz gut. Und dann sag ich, ist doch toll, dann machen wir doch weiter. Ne? Und dann kommt der Händler und sagt, was soll ich denn noch aufnehmen? Ne? Dann sagst du, okay, meine Standards. Ne? Also natürlich sagen wir immer, fang mit unseren Alkoholfreien an. Da ist jeder Händler ist dann schon mal überrascht, wenn du sagst, fang mit unseren Alkoholfreien an, weil ich sage, die laufen am besten. Und dann kommst du natürlich mit unserem Pils, dann natürlich das Helle, das Weißbier. Das sind so die Standards, die du dann in den Handel bringst. Und Aber trotzdem hast du natürlich das Platzproblem. Und ein Händler natürlich auch immer sagt, ich brauche eine Drehung auf diesen Stellplatz und Titel muss ich so und so oft verkaufen. Und ja. Aber natürlich hat sich das Sortiment entwickelt. Ne? Also unser Sortiment schaut heute anders aus wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hätte sich kein Mensch vorstellen können, dass wir so ein breites Sortiment an alkoholfreien Bieren haben, so ein breites Sortiment an alkoholfreien Mischgetränken haben. Aber es kommt natürlich auch daher, dass wir sehr stark im Naturkosthandel verkaufen. Da ist der
Das ist gleichzeitig auch so ein bisschen ein Trendbarometer, oder? Was heute im Bioladen geht, geht wahrscheinlich in 10 Jahren oder in 5 im Discounter.
Könnte man so sagen. Ne?
Also. Ja. Du hast vorhin erzählt, warum Zwickel Zwickel heißt. Mhm. Ich möchte das bitte für die Nachwelt erhalten wissen, weil ich glaube, niemand weiß, warum Zwickel Zwickel heißt. Ja. Zwickel ist das Bier, was anderswo auch als Kellerbier verkauft wird.
Ne? Also das ist die Entscheidung der Brauereien, ob sie ein Kellerbier, Kellerbier oder Zwickelbier nennen dürfen oder können. Also vom Prinzip her ist es das Gleiche. Es ist ein unfiltriertes Bier, so wie es bei den Brauereien im Keller liegt. Also mit den ganzen Trübstoffen, das dieses Bier noch hat, diesen Hefen. Und wir haben uns entschieden, dass wir Zwickelbier sagen. Also das ist so, ich glaube, eher wegen so Oberpfälzer Begriff. Und der Zwickel kommt daher, also wir sind hier in der Brauerei und da ist ja dieses Bier, wenn es einmal in den Tanks ist, das ist alles ein sehr geschlossenes System. Und da gibt's den Zwickel. Das ist so der Bierhahn für den Braumeister, wo er die Qualitätsprobe entnimmt. Also den muss man da an den Tank schrauben und dann kann man aus diesem Zwickelhahn eben eine Bierprobe entnehmen. Und das ist auch so der spannendste Teil, wenn wir Brauereiführungen machen, Gruppen haben und in den Keller gehen und sagen, jetzt zwickeln wir ein Bier. Das ist so das Highlight bei jeder Brauereiführung. Da, also aus diesem 300 Hektoliter Edelstahltank, wo so dann das Eis drumherum ist, du dann unten aus diesem kleinen Hahn ein Bier zwickelst und so frisch kriegst du nie mehr ein Bier.
Was ist euer bestes Bier? Welches deiner Kinder hast du am liebsten?
Also früher hätte ich gesagt, ganz klar ein Weißbier. Mittlerweile, also durch diese Ausbildung zum Biersommelier, denke ich anders. Also jeder Moment, jedes Essen braucht ein anderes Bier. Und ich trinke, natürlich, wenn du auf Festen bist im Sommer und Blasmusik und Biergarnitur und da gibt es einen Steckerlfisch und eine Bratwurst, da liebe ich die Massbier. Wenn ich beim Essen bin, entscheide ich mittlerweile natürlich echt auch wirklich, welches Bier zu welchem Essen. Aber sonst trinke ich, ich bin sehr experimentierfreudig geworden und trinke auch gern anderes Bier, um einfach Vergleiche zu ziehen.
Ja, genug, ein paar andere Brauereien.
Genau. Also ich trinke auch echt gerne mal anderes Bier, um auch meinen Horizont zu erweitern. Für mich gibt es kein schlechtes Bier. Also es ist... Ich habe diese Ausbildung zum Biersommelier auch gemacht, weil ich mich immer schwer tat mit den Aussagen vieler Menschen, die sagen, das kannst du nicht trinken. Das habe ich immer anders empfunden. Ich habe das immer geliebt, woanders zu sein und deren Biere zu trinken und habe dann hinterfragt, warum schmeckt es hier anders wie bei uns? Und ich fand das immer spannend und es gibt... Deutschland hat so tolle Biere. Wir haben über 1360, glaube ich, Brauereien sind es gerade noch, die an die 5000 verschiedene Biere machen. Und ich lerne immer noch Menschen kennen, die sagen, nee, ich trinke schon immer nur das eine und ich werde auch nie was anderes trinken. Dann denke ich mir immer, armer Kerl.
Ne? Also ich merke schon, du willst mir die Frage nicht beantworten, was euer bestes Bier ist. Dann stelle ich die mal anders. Was ist euer ungewöhnlichstes Bier? Was ist das anderste Bier, falls es das gibt, das Wort?
Okay. Das ist dann vielleicht das Dinkelbier.
Aha.
Also wir haben eben aus diesem besonderen Rohstoff Dinkel dieses besondere Bier gemacht. Also Dinkel ist ja die Urform des Weizens. Und mit diesem Dinkel haben wir ein Bier gemacht, obergärig, also wie ein Weißbier. Und das Dinkelbier hat auch den European Beer Star in Gold gewonnen, vor, ich glaube, 10 Jahren sowas. Also es ist ein ausgezeichnetes Bier, also auch weil es preislich ausgezeichnet wurde und weil es ausgezeichnet schmeckt. Es hat ist echt kräftig im Geschmack, hat so, glaube 5,4% Alkohol liegen wir da, aber es hat auch so diese Ecken und Kanten und es hat was Nussiges, es ist leicht süßlich und also das liebe ich einfach. Aber wie gesagt, es kommt auch von der Affinität zum Weißbier bei mir und das Dinkel hat Ähnliches wie ein Weißbier. Aber wenn jemand einmal sagt, er ist bei uns in der Brauerei oder er ist in einem Gasthof, wo es Lamsbräu gibt, dann würde ich sagen, unbedingt Dinkelbier probieren. Weil man es halt nicht immer kriegt und weil es was Besonderes ist und weil es, ich finde, auch ein Erlebnis ist.
Du hast eben schon ein paar Feste und Veranstaltungen erwähnt. Hm. Was kann ich denn hier eigentlich noch? Wo kann ich denn noch einen trinken gehen hier in der Stadt?
Neumarkt hat tolle Gastronomien. Also wir haben also zum Glück noch ganz, ganz wenig diese Ketten, ja. Sondern wirklich gestandene Oberpfälzer Gastronomen, die wirklich tolle Gastlichkeit leben und ganz besondere Küchen anbieten und so diese Kulinarik, diese Oberpfälzer Kulinarik einfach perfektionieren. Also.
Was ist denn Oberpfälzer Kulinarik? Jetzt bin ich gespannt.
Also es geht natürlich weit über die Bratwurst und das Schnitzel hinaus. Also wir haben tolle, natürlich ist die Oberpfälzer Küche deftige Küche. Wir haben so fränkische Elemente dabei in unserer Küche, aber es ist schon eine sehr, sehr bodenständige, kräftige, noch fleischlastige Küche.
Würdest du sagen, dass Neumarkt eine Bierstadt ist?
Ja, also auf jeden Fall.
Also, da ist also es, bitte. Das ist doch.
Also Neumarkt hat mittlerweile 3 tolle Brauereien.
Aha.
Also wir verstehen uns untereinander auch gut. Jede Brauerei hat seine Rechtfertigung und alle 3 machen tolle Biere. Jeder auf seine Art und Weise. Neumarkt ist die einzige Stadt in Deutschland, die die gleiche Brauereidichte wie nach dem Krieg hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Nachbarstadt Nürnberg anschaue, die hatten, keine Ahnung, nach dem Krieg, da gab es die Patrizier, die Humser, die Lederer, die Zirndorfer, die Tucher, was weiß ich, was alles. Das sind alle gestorben. Also außer die Marke Tucher oder die Tucherbrauerei gibt es noch. Oder in vielen anderen Städten sind halt einfach schon nach dem Krieg Brauereien zugemacht worden. Und Neumarkt ist die einzige Stadt in Deutschland, die noch diese 3 Brauereien hat, wie sie sind, nach dem Krieg hat. Und die auch gute Biere machen und tolle Biere machen. Und die Neumarkter, glaube ich, lieben ihre 3 Brauereien auch, stehen dazu und halten die auch gut am Leben. Und jede Brauerei hat so für sich seinen Weg gefunden, zu den Widrigkeiten der letzten Jahrzehnte standzuhalten.
Woher kommt eigentlich der Name Lamsbräu?
Ja, wie es halt früher so war, also ganz früher rede ich jetzt, ne? Also sind eigentlich alle Brauereien aus einem Gastronomiebetrieb entstanden. Ah. Es war das Gasthaus zum Goldenen Lamm. Und das Gasthaus zum Goldenen Lamm hat sein eigenes Bier gebraut. Das war dann natürlich das Lamsbräu. Unser Stammhaus ist direkt in der Innenstadt, gegenüber vom Rathaus. Heute nicht mehr zu erkennen als Stammhaus der Neumarkter Lamsbräu. Da wird also Mode verkauft heute. Aber so gegenüber vom Rathaus war das Gasthaus zum Goldenen Lamm. Ist dann, Neumarkt ist ja leider während dem Krieg, ich glaube, zu 90% komplett zerstört worden. Und da hat man dann umgesiedelt, wo wir heute sind. Also man hat schon früher umgesiedelt, um 1900, hat man hier die Eiskeller gehabt in dem heutigen Standort und hat dann hier komplett die Brauerei aufgebaut.
Heinz Kühnlein, ich danke dir.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Also es gibt ja nichts Schöneres, als über Bier zu reden.
Wer redet, ist nicht tot.